Also, stell dir mal vor, die schwersten, ältesten und ja, wahrscheinlich auch präsentesten Bewohner deiner Stadt werden plötzlich vom Militär eingezogen.
Einfach so, ja, von heute auf morgen.
Genau. Sie werden von ihren angestammten Plätzen, also wirklich in luftiger Höhe, runtergeholt, auf Lastwagen verfrachtet und an so einen ganz unbekannten Ort gebracht.
Um da dann für so eine riesige Kriegsmaschinerie geopfert zu werden, das ist schon echt heftig.
Total. Und wenn du jetzt in so lokale Chroniken schaust, und wir haben für unsere heutige Recherche echt einen faszinierenden Stapel Aufzeichnungen vor uns, nämlich die Plüderhäuser Geschichtsblätter Nummer 8 und 9, dann erratest du da eigentlich ja, trockene Verwaltungsakte.
Richtig, so langweilige Gemeinderatsprotokolle oder sowas.
Aber stattdessen stolpern wir hier über eine regelrechte Geiselnahme sozusagen. Und zwar nicht von Menschen, sondern von den Glocken der Plüderhäuser Kirchen.
Wir schauen uns heute mal ein scheinbar ja unsichtbares Alltagsdetail an, das sich als echter historischer Krimi entpuppt.
Und die Einsätze in dieser Geschichte sind halt erstaunlich hoch. Also, wenn wir so an Kirchenglocken denken, dann haben wir ja oft dieses total romantische Bild im Kopf.
Ja, so ein ruhiger Sonntagsmorgen, das klassische Dorfidyll.
Ganz genau. Aber was diese historischen Dokumente aus Plüderhausen da offenbaren, das hat mit Idylle echt wenig zu tun.
Gar nichts eigentlich.
Nee.
Wir sprechen hier über Artefakte, an denen sich wirklich das nackte Überleben, der Wahnsinn von zwei Weltkriegen, aber eben auch so die ganz kuriosen Anfänge des Rundfunks in den 1950er Jahren ablesen lassen.
Bevor wir uns jetzt aber in diese dramatischen Beschlagnahmungen stürzen, müssen wir erst einmal klären, warum man überhaupt auf die Idee kommt, tonnenschwere Metallkörper in so hölzerne Kirchtürme zu hängen.
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil, wenn ich mir die Quellen so anschaue, dann hatte dieser ursprüngliche Zweck der Glocken mit einem frommen Gebet am Sonntag nämlich absolut überhaupt nichts zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Also wir müssen da gedanklich echt in eine Zeit zurückgehen, in der die Menschen Naturkatastrophen völlig schutzlos ausgeliefert waren. Ein schweres Gewitter, das war damals kein normales Wetterphänomen, das war eine existenzielle Bedrohung. Und das wurde oft interpretiert als, ja, das Werk von Dämonen.
Ach, krass.
Ja, und die ganz frühen Glocken hatten deshalb eine sogenannte apotropäische Funktion.
Apotropäisch, das heißt unheilabwehrend, oder?
Ganz genau, ja. Man hat damals wirklich geglaubt, dass dieser ohrenbetäubende, physisch spürbare Schalldruck von so einer riesigen Glocke herannahende Unwetter buchstäblich zerschneiden kann.
Okay, Wahnsinn.
Oder eben Dämonen vertreiben könnte. Es gibt da so eine berühmte lateinische Inschrift auf vielen ganz alten Glocken, die heißt Fulgura Frango. Das bedeutet, ich breche Blitze.
Und das war keine Metapher.
Nee, absolut nicht. Das war keine Poesie. Die Menschen dachten wirklich, dieser Schall sei eine Art unsichtbarer Schutzschild für ihr Dorf.
Moment mal, das heißt, die christliche Kirche hat eigentlich so eine Art heidnische Ghostbusters-Technologie gegen Gewitter in ihre Türme gehängt?
Ja.
Wie passt das denn theologisch überhaupt zusammen?
Also anfangs passte das ehrlich gesagt gar nicht. Die frühe christliche Kirche hat Glocken als zutiefst heidnisch abgelehnt.
Ah, okay.
Aber diese tief verwurzelten kulturellen Ängste der Leute, die lassen sich halt schwer per Dekret einfach so verbieten.
Ja, klar. Wenn die Leute Angst vor Dämonen haben, dann wollen sie ihre Sirene behalten.
Richtig. Also tat die Kirche dann das, was sie historisch echt oft getan hat. Sie hat die Praxis einfach integriert und ihr ein komplett neues Framing gegeben.
Clever.
Aus dem magischen Lärm zur Dämonenabwehr wurde dann eben der Ruf Gottes zum Gebet.
Ah, verstehe.
Und mit dieser neuen Funktion hat sich dann auch die Form perfektioniert. So ab dem 12. Jahrhundert übernahmen extrem spezialisierte Gießer dieses Handwerk. Die haben dann diese klassische tulpenförmige gotische Form erschaffen, die wir ja heute auch noch kennen.
Und genau hier wird es jetzt für unsere Dokumente aus Plüderhausen super konkret. In der evangelischen St. Margaretenkirche hing oder beziehungsweise hängt ein wirklich meisterhaftes Zeugnis dieser Kunst, die sogenannte Betglocke.
Oh ja.
Gegossen wurde die so um 1494, 94, und das ist ein 1040 Kilogramm schwerer Koloss.
Über eine Tonne. Wahnsinn.
Ja, echt massiv. Aber in den Dokumenten steht, dass diese Glocke dann 1794, also so exakt nach 300 Jahren, plötzlich gerissen ist. Und sie musste dann komplett neu gegossen werden. Und der Grund dafür, der hat mich beim Lesen wirklich stutzen lassen. Sie haben die Glocke nämlich beim Trauergeläut für den verstorbenen Herzog Karl Eugen angeblich kaputt geläutet.
Ja, genau, kaputt geläutet.
Aber wie muss ich mir das physikalisch vorstellen? Also wie reißt denn massives Metall einfach nur durchs Läuten?
Das ist eine echt faszinierende Frage der Materialermüdung und der Thermodynamik. Also Glockenbronze ist ja eine Legierung.
Typischerweise aus Kupfer und Zinn, oder?
Ganz genau. Etwa 78% Kupfer und so 22% Zinn. Und diese Mischung, die macht das Material extrem hart. Das muss auch so sein, damit es gut klingt. Aber diese Härte macht es eben auch spröde.
Ah, okay.
Wenn der Klöppel, also dieses schwere Pendel da im Inneren, immer und immer wieder an exakt dieselbe Stelle schlägt, das nennt man übrigens den Schlagring, dann entstehen da mit der Zeit so kleine Mikrorisse im Kristallgitter der Bronze.
Also ungefähr so wie bei so einer Büroklammer, die man ein paar Mal zu oft hin und her biegt?
Ja, exakt dieses Prinzip. Normalerweise kühlt das Metall nach dem Läuten ab und entspannt sich dann sozusagen wieder zwischen den Gottesdiensten.
Okay, das macht Sinn.
Aber bei so einem Tod von einem Herzog, der wurde aus demonstrativer Trauer oder vielleicht auch einfach aus so einer strikten Unterwerfungspflicht heraus tagelang fast ununterbrochen geläutet.
Oh wow, tagelang?
Ja. Und diese permanente kinetische Energie, die hat dann zu einer enormen Spannung im Material geführt, bis dieser 140 Kilo Riese dann schließlich mit einem ganz lauten Knall gerissen ist.
Krass.
Der Klang war dann sofort tot. Also die klang dann wahrscheinlich nur noch wie so ein dumpfer Kochtopf, der kaputt ist. Und deshalb musste sie komplett eingeschmolzen und neu gegossen werden.
Das ist echt verrückt. Also die physische Realität von dieser Glocke war echt untrennbar mit den ganzen politischen und emotionalen Extremen der Gemeinde verbunden.
Definitiv.
Und dieses Einschmelzen, das bringt uns jetzt zu einem Punkt, der echt so eine unheimliche Tragik birgt. Die Handwerkskunst des Glockengießens ist ja exakt dieselbe wie beim Kanonengießen, oder?
Haargenau dieselbe. Es ist dasselbe Gussverfahren, das ist dieselbe Grube im Boden und vor allem ist es exakt dasselbe Material.
Wahnsinn.
Und genau dieser Umstand, also dass das Material, das ihnen ihre himmlische Stimme gab, gleichzeitig das begehrteste Material für den Krieg auf Erden war, das wurde den Glocken dann im 20. Jahrhundert echt zum Verhängnis.
Ja, man könnte fast sagen, ihre Bronze war quasi ihr fataler Konstruktionsfehler in der Moderne. Und das bringt uns jetzt direkt ins Jahr 1917, also mitten in den Ersten Weltkrieg.
Eine dunkle Zeit.
Der Staat brauchte dringend Material für die Rüstungsindustrie. Kupfer und Zinn waren halt absolute Mangelware für Granathülsen. Und da blickt das Militär dann hoch auf die Kirchtürme.
Ja, da hängen halt buchstäblich Tonnen von bestem Rüstungsmaterial.
Genau. Und die Betglocke, also unser über eine Tonne schwerer Riese und noch eine kleinere Glocke, werden dann in Plüderhausen einfach vom Turm geholt.
Das ist auch ein unfassbarer logistischer Aufwand, wenn man mal bedenkt, wie extrem schwer diese Dinger sind.
Absolut. Aber interessanterweise gab es da eine kleine Atempause laut den Akten. Nach dem Krieg, also so 1918, da kehrte eine andere Glocke wundersamerweise zurück.
Echt ein Glücksfall.
Ja, und 1924 hat dann sogar ein Fabrikant im Dorf noch eine neue gestiftet, um die Lücken da im Turm zu füllen. Die Gemeinde atmete also auf. Aber, ja, wir wissen ja alle, was dann passierte. Januar 1942, Zweiter Weltkrieg.
Und diesmal greift diese Kriegsmaschinerie noch viel unerbitterlicher zu.
Ja.
Wieder rollen diese Kommandos an. Und die neu gewonnene Harmonie in Plüderhausen wird sofort wieder komplett zerstört. Die große Betglocke wird erneut abtransportiert. Und die Kreuzglocke auch.
Schlimm.
Alles wandert in so riesige zentrale Sammellager. Das waren die sogenannten Glockenfriedhöfe. Und da sollten sie dann wieder zu Kanonenrohren und Munition werden.
Also stell dir mal vor, du lebst damals in Plüderhausen. Zurück blieb 1942 nur eine einzige Glocke. Die sogenannte Schiedglocke.
Ein 580-Kilo-Instrument.
Genau. Und die musste plötzlich völlig allein den Tagesbeginn und das Vesperläuten ankündigen. Wenn wir da mal über die Psychologie von so einer Gemeinde nachdenken, wie muss das auf die Menschen gewirkt haben?
Sie mich drücken, schätze ich mal.
Ja, so ein jahrhundertealter Chor, der Generationen durch Freud und Leid begleitet hat, der wird plötzlich auf einen einzigen monotonen Ton reduziert.
Es muss zutiefst deprimierend gewesen sein. Also der Klang von so einer einzelnen Glocke, wo ja sonst ein mehrstimmiges Geläut herrschte. Das ist auch akustisch total unausgeglichen. Da fehlt einfach die musikalische Auflösung.
Verstehe.
Und für die Dorfbewohner war dieser eine einsame Ton auch echt eine tägliche, ja, unüberhörbare Mahnung an den Krieg.
Das stimmt, ja.
Jedes Mal, wenn die läutete, hat man quasi das Fehlen der Väter, der Söhne und Brüder gehört, die ja ebenfalls aus dem Dorf gerissen wurden. Dieser leere Himmel über dem Ort, das war so der direkte Spiegel der Leeren in den ganzen Familien.
Ja, das ist eine starke Metapher. Aber umso unglaublicher ist das, was dann 6 Jahre später geschah. Also der Krieg ist vorbei, das Land liegt komplett in Trümmern. Niemand rechnet mehr damit, auch nur ein einziges Gramm dieser Bronze jemals wiederzusehen.
Verständlich, die meisten wurden ja wirklich eingeschmolzen.
Genau. Und dann taucht diese große Bettglocke 1948 plötzlich in einem riesigen Sammellager im westfälischen Lünen wieder auf.
Ein echtes Wunder.
Sie hatte die Schmelzöfen da wirklich um Haaresbreite überlebt.
Und dann beginnt echt ein fast schon ja triumphaler Akt der Rückholung. Also wir reden hier vom Februar 1948. Das waren extrem harte, bitterkalte und entbehrungsreiche Nachkriegswinter.
Ja, da ging es echt ums Überleben.
Und trotzdem organisieren die Plüderhäuser einen Lastwagen, fahren hunderte Kilometer quer durch dieses völlig zerstörte Deutschland und holen ihren 1040 Kilo Koloss einfach zurück.
Wahnsinn!
Die Dokumente beschreiben da auch einen gigantischen, total feierlichen Empfang im Dorf.
Die Gemeinde hatte sozusagen ihren Herzschlag zurück. Und man könnte jetzt meinen, hier endet die Geschichte. Happy End.
Das wäre ein schöner Schlusspunkt, ja?
Aber, und das finde ich jetzt den vielleicht spannendsten Teil aus unseren Quellen, die Nachkriegszeit bricht dann an, das Wirtschaftswunder klopft so ganz leise an die Tür und die Gemeinde hat plötzlich ein völlig neues Problem.
Ein ganz anderes Problem, ja?
Eines, das wirklich absolut nichts mehr mit Dämonenabwehr oder irgendwelchen Kriegstraumata zu tun hat, sondern mit Medienpräsenz.
Richtig. Wir machen jetzt mal einen Sprung in den September 1952. Die Massenmedien, also ganz speziell das Radio, das wird jetzt zum großen verbindenden Element der jungen Bundesrepublik.
Jeder saß vom Radio.
Genau. Und der Süddeutsche Rundfunk, also der SDR, der plant eine Übertragung aus Plüderhausen. Für eine richtig prestigeträchtige Sendung, die hieß Glocken läuten den Sonntag ein.
Ah, das war bestimmt eine Riesensache.
Das war damals der absolute Ritterschlag für so eine Gemeinde.
Ganz große Ernüchterung. Die schauen sich nämlich die evangelische Kirche an, hören sich das Geläut aus der zurückgekehrten Betglocke und dieser Schiedglocke an und sagen im Grunde, Leute, das klingt nach gar nichts.
Ja.
Mit euren 2 Glocken gehen wir hier garantiert nicht auf Sendung.
Und sie hatten musikalisch gesehen auch völlig recht.
Wieso das?
Naja, 2 Glocken, die ergeben halt nur ein Intervall. Also vielleicht so eine Quarte oder eine Quinte. Aber eben keinen runden Akkord.
Ah, das reicht nicht für die Stimmung?
Genau. Für das Radio, das ja so eine richtig feierliche, erhabene Atmosphäre in die Wohnzimmer transportieren sollte, da brauchte man zwingend mindestens einen Dreiklang.
Krass.
Der Sender hat dann einfach seine Mikrofone wieder eingepackt und gesagt, meldet euch wieder, wenn ihr vernünftig klingt.
Das ist einfach großartig. Das ist für mich echt die pure Fear of Missing Out, also FOMO, der 1950er Jahre.
Total, ja.
Ein Dorf, das noch wenige Jahre zuvor wirklich ums nackte Überleben gekämpft hat, das kratzt nun irgendwie Geld zusammen, um wortwörtlich tonnenschwere Bronzeglocken zu kaufen. Und zwar nur, um ins Radio zu kommen.
Nur fürs Radio.
Das wäre heute so, als würde so eine Kleinstadt das komplette städtische Budget plündern, um das teuerste Podcast-Studio der Welt zu bauen, nur weil ein Radiosender mal kurz vorbeigeschaut hat.
Aha, der Vergleich drängt sich echt auf. Aber wir dürfen das auch nicht nur so als Eitelkeit abtun, glaube ich. Da steckt schon ein tieferes psychologisches Bedürfnis dahinter.
Wie meinst du das?
Nach all diesen Traumata der Kriege, da ging es den Leuten um den Wiederaufbau von Würde. Man wollte halt nicht mehr dieses unvollständige, kriegsgebeutelte Dorf sein. Man wollte wieder ganz klingen, sozusagen.
Okay, das verstehe ich.
Und die Mobilisierung dafür war echt beispiellos. Im März 1953 begann dann so eine riesige Sammelaktion. Und es gibt da diesen wunderbaren Eintrag in den Geschichtsblättern. Da steht, dass sogar ausgewanderte Plüderhäuser drüben in Kalifornien von dieser Aktion gehört haben.
Ernsthaft? In Kalifornien?
Ja. Und die haben dann 332 D-Mark über den Atlantik geschickt.
Wahnsinn. Da sitzen dann echt Leute unter Palmen am Pazifik, aber sie wollen unbedingt, dass ihr altes Heimatdorf am Sonntagmorgen wieder die richtige Frequenz in die Luft pumpt.
Genau so war das. Und sie hatten dann auch wirtschaftliches Glück. Die Weltmarktpreise für Kupfer und Zinn, die sind zufällig gefallen.
Perfektes Timing.
Ja, und dann haben sie direkt eine neue Kreuzglocke bestellt. Mit gut 460 Kilo. Und 1956 folgte dann sogar noch eine Taufglocke mit 345 Kilo.
Das heißt, der Traum vom perfekten Rundfunk-Vierklang war jetzt greifbar nah.
War er, aber dann stießen sie plötzlich an die Grenzen der Physik.
Oh ja, stimmt, die Statik. Wenn man sich das mal überlegt, da hängen ja plötzlich über 2 Tonnen Bronze oben im Turm.
Man muss echt verstehen, was da für enorme Kräfte beim Läuten wirken. Also so eine Glocke hängt ja nicht einfach nur still da oben rum.
Nee, die schwingt ja massiv.
Eben. Und wenn eine 1000 Kilo schwere Glocke schwingt, dann erzeugt sie durch diese Fliehkräfte so dynamische Belastungen, die ein Vielfaches von ihrem eigentlichen Eigengewicht betragen.
Oh, wow.
Und der alte, hölzerne Glockenstuhl der Margaretenkirche, der fing dann an, sich beim Läuten richtig gefährlich mitzubewegen.
Das heißt, der Turm hätte im schlimmsten Fall das ganze Dorf unter sich begraben, nur weil sie zu enthusiastisch läuten wollten fürs Radio.
Ja, also der Glockenstuhl hätte definitiv irgendwann nachgegeben. Das Holz war für diese massiven dynamischen Lasten von diesem neuen Quartett einfach überhaupt nicht ausgelegt. Das ganze Konstrukt drohte echt, sich selbst zu zerlegen.
Aber auch hier funktionierte dann diese dörfliche Symbiose wieder ziemlich gut, laut den Akten?
Ja. Ein lokaler Schlossermeister schritt da ein.
Karl Rube hieß der, ne?
Genau, Karl Rube. Der hat dann 1957 aus eigener Tasche und wirklich mit seiner eigenen Arbeitskraft einen massiven eisernen Glockenstuhl gestiftet.
Echt beeindruckend.
Das war eine richtige Ingenieursleistung. Dieser eiserne Stuhl hat diese gewaltigen Fliehkräfte dann sicher in das Mauerwerk abgeleitet.
Und dank dieses eisernen Korsetts war es dann im April 1964, also das muss man sich mal überlegen, fast 12 Jahre nach der ersten peinlichen Absage, da war es endlich soweit.
Die Ausdauer hat sich gelohnt.
Die 4 Glocken schafften es dann tatsächlich in das Mittelwellenprogramm des Süddeutschen Rundfunks. Die Mission war absolut erfüllt.
Ein historischer Moment für Plüderhausen.
Aber während die Protestanten da jetzt ihren strahlenden Vierklang hatten und im Radio liefen, da frage ich mich echt, was passierte eigentlich auf der anderen Straßenseite?
Ah, die Konkurrenz.
Genau, die katholischen Nachbarn drüben in der Herz-Jesu-Kirche. Die konnten das doch unmöglich einfach so auf sich sitzen lassen.
Das könnte man meinen, ja. Aber hier entfaltet sich wirklich eine super bemerkenswerte Dynamik, die ausnahmsweise mal nichts mit so einem giftigen Konkurrenzkampf zu tun hat.
Sondern?
Sondern mit einer hochgradig intelligenten Kooperation. Im März 1958, also kurz nach diesen ganzen evangelischen Anschaffungen, kaufte auch die katholische Gemeinde 4 brandneue Bronzeglocken. Für rund 30.000 D-Mark.
Auch wieder durch Spenden finanziert.
Genau, wieder durch enorme Spenden. Sie haben damit dann ihre alten Stahlglocken ersetzt.
Und bevor wir da jetzt zum Klang kommen, da gab es ja noch ein Detail. Die katholische Gemeinde hat diese ausrangierten Stahlglocken ja nicht einfach weggeschmissen, oder?
Nee, auf keinen Fall. Die wurden ganz vorsichtig demontiert und dann an eine ärmere, neu gegründete Gemeinde im Nachbarort Urbach verschenkt.
Das ist so eine Art infrastrukturelles Pay it forward. Voll schön.
Ja, eine schöne Geste.
Aber das eigentliche Highlight für mich in der ganzen Geschichte ist ja diese akustische Abstimmung. Wir reden hier im Grunde von, ja, städtebaulichem Audiomixing.
Das kann man absolut so nennen.
Erklär doch mal, wie man 2 völlig unterschiedliche Kirchtürme dazu bringt, gemeinsam zu klingen, ohne dass die ganzen Einwohner am Sonntagmorgen einen Hörsturz bekommen.
Also das ist wirklich die ganz hohe Kunst des Glockengießens. Die neuen katholischen Glocken wurden auf die Töne E, Fis, A und Cis gestimmt.
Mhm.
Und zwar exakt, also wirklich auf das Herz, genau passend zu den Tönen der evangelischen Kirche.
Aber wie macht man das in der Praxis? Man kann ja so eine massiv gegossene Glocke nicht wie so eine Gitarrensaite einfach mal ein bisschen fester spannen, oder? Wenn das Metall erstmal hart ist, dann ist der Ton doch fix.
Fast, ja. Der Gießer berechnet die Form natürlich vorher genau auf diesen gewünschten Ton. Aber nach dem Guss ist die Glocke meistens immer noch so ein klein wenig zu hoch oder zu tief.
Und was machen die dann?
Dann kommt die fertige Glocke auf eine riesige Drehbank. Der sogenannte Glockenstimmer fräst dann von der Innenseite der Glocke ganz behutsam, wirklich Millimeter für Millimeter, Metall ab.
Oh, Wahnsinn.
Nimmt er Metall am Schlagring weg, also unten, dann wird der Ton höher. Nimmt er weiter oben Metall weg, dann wird der Ton tiefer.
Das ist ja absolute Millimeterarbeit.
Komplett. Ein Fehler und die Glocke klickt falsch.
Unglaublich. Die haben also wirklich ihre eigenen Frequenzen quasi manipuliert, damit sich die Schallwellen dann am Sonntagmorgen im Himmel über Plüderhausen nicht in die Quere kommen.
Genau so ist es.
Also wenn die eine Kirche auf der Bühne steht, spielt die andere sozusagen die perfekten Begleitakkorde, anstatt einfach dazwischen zu brüllen.
Aha, ja.
Das nenne ich mal richtig zivilisierte Stadtplanung.
Definitiv. Es zeigt auch ein ganz tiefes Verständnis dafür, dass man sich halt denselben Luftraum, also dieselbe akustische Umwelt teilt. Diese Glocken, die waren nie einfach nur Schallquellen für ihre jeweilige Konfession.
Sondern
sie bildeten eher so das unsichtbare Dach über der gesamten Gemeinde. Und diese existenzielle, emotionale Bindung, die bringt ein lokaler Dichter Ludwig Palmer in einem Gedicht von 1953 auch wunderbar auf den Punkt.
Ah, was schreibt er da?
Er schreibt dort sinngemäß, dass diese Glocken eben viel mehr sind als nur Bronze. Sie sind quasi die Chronisten des Dorfes. Sie weinen bei Beerdigungen, sie jubeln bei Hochzeiten und sie warnen, wenn es brennt.
Sie sind also, wenn man so will, der unverwüstliche Taktgeber des analogen Lebens.
Wunderschön gesagt, ja.
Also, was bedeutet diese Reise für dich, wenn du uns heute zuhörst? Wir haben gesehen, wie Artefakte, die ursprünglich echt gegossen wurden, um Dämonen zu vertreiben, plötzlich zu Opfern der Rüstungsindustrie wurden. Einfach, weil sie aus demselben Metall gestanden wie Granaten und Kanonenröhre.
Ja.
Wir haben erlebt, wie sie eingeschmolzen, gerettet und durch puren dörflichen Gemeinschaftssinn dann wieder zu einem harmonischen Gesamtklang zusammengefügt wurden. Angetrieben eigentlich nur durch diesen unbedingten Wunsch, endlich wieder gehört zu werden.
Und es erinnert uns auch daran, dass Geschichte halt nicht nur in Hauptstädten oder in Parlamenten gemacht wird. Sie hängt, ja, buchstäblich schwergewichtig in den Türmen direkt über unseren Köpfen. Und Chroniken wie die Plüderhäuser-Geschichtsblätter, die bewahren dieses Wissen halt davor, einfach stumm zu verblassen.
Absolut. Wir leben ja heute in einer Welt, die komplett zersplittert ist. Dein Smartphone vibriert ununterbrochen, deine Smartwatch pinkt dich an, dein Tablet schickt dir einen digitalen Alarm. Jeder von uns läuft eigentlich in seiner eigenen, komplett individualisierten akustischen Blase herum.
Mhm. Alles piept die ganze Zeit.
Genau, alle Signale kämpfen pausenlos um unsere Aufmerksamkeit. Aber was passiert eigentlich mit uns? Was passiert mit dem Rhythmus einer Gemeinschaft, wenn wir dieses letzte verbliebene kollektive Signal, also den Klang einer physischen, jahrhundertealten Glocke, die für alle Menschen in einem Umkreis zur exakt gleichen Zeit schlägt, irgendwann einfach nur noch als Hintergrundrauschen ignorieren?
Eine gute Frage.
Achte das nächste Mal darauf, wenn du durch deine Stadt läufst und die Glocken anfangen zu läuten. Bleib einfach mal kurz stehen. Wer weiß, welche Stürme, welche Kriege und welche kuriosen Pläne die Bronze da oben gerade für dich in die Luft vibriert.